Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Fazit Vielfalt kann ich Ihnen versprechen. Auch am heutigen Abend, wir sprechen über Bahngleise und Künstlergärten, über schwarze Country-Musik in den USA und einen smarten Museumsmanager in London, über Brünnhilde und Grimhilde, eine Theateraufführung am Deutschen Theater in Berlin. Es war ein Skandal, der für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass aus dem British Museum wertvolle Museumsstücke aus dem Archiv gestohlen wurden. Nicht ein paar wenige, sondern hunderte Objekte über Jahre hinweg. Und einige davon wurden im Internet auf eBay sogar vertickt. Dem Direktor des weltberühmten Museums, Hartwig Fischer, blieb nichts anderes übrig, als zurückzutreten. Der Vorwurf auch gegen ihn, er sei den Hinweisen nicht konsequent nachgegangen. Heute nun kam die Meldung, dass das Museum ab dem Sommer einen neuen Direktor hat. Er heißt Nicholas Cullinan und diese auch für die internationale Museumswelt so wichtige Personalie wird uns nun Christine Heuer einordnen. Sie ist aus London zugeschaltet. Guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Wer ist der Neue? Wer ist dieser Nicholas Cullinan? Wofür steht er?
Also das ist ein 46 Jahre alter Kunsthistoriker, in den USA geboren, in England aufgewachsen. Er hat als Kurator für moderne und zeitgenössische Kunst unter anderem an der Tate Modern hier in London und aber auch am Metropolitan Museum of Art in New York gearbeitet. Im Umgang ist Cullinan ein smarter Typ, gewandt, unaufgeregt, geschliffen. Er ist seit 2015 Direktor der National Portrait Gallery in London. Die hatte architektonisch und konzeptionell einer Erneuerung unterzogen. Die Umgestaltung des Museums gilt allgemein als überaus gelungen. Beobachter sagen, er hat bei dieser Aufgabe Führungsstärke bewiesen und eine Vision davon umgesetzt, wie ein Museum im 21. Jahrhundert aussehen sollte, nämlich so, dass Geschichte und Zeitgeist miteinander in Einklang stehen. Und diese Erfahrung ist sicher sehr willkommen im British Museum, wenn Cullinan da im Sommer beginnt als Direktor.
Es gilt ja nicht nur die Diebstahlserie aufzuklären. Es gibt am British Museum eine zähe, hochpolitische Debatte rund um das Stichwort Restitution. Vor welchen Herausforderungen steht denn nun Nicholas Cullinan?
Ja, er muss diese vielfältigen Krisen tatsächlich lösen. Raubkunst, das vielleicht wichtigste Stichwort. Viele der 8 Millionen Ausstellungsstücke im British Museum stammen eben aus der Zeit des British Empire. Der berühmteste Fall sind wohl die Parthenon-Skulpturen, die Lord Elgin seinerzeit aus Griechenland nach London geschafft hat. Die Griechen wollen sie zurück. Die Briten haben das bisher abgelehnt. Nun wird immerhin über einen Kompromiss verhandelt. Also zu dieser Frage Raubkunst, Restitution muss das British Museum sicher eine grundsätzliche und nachhaltige Haltung gewinnen. Dann ist der Diebstahl dieser 1800 Kunstschätze aus dem Depot des Museums ein Riesenthema. Die Museumsleitung hat das ja nicht bemerkt. Später stellte sich heraus, dass der Bestand im British Museum nicht mal ordentlich katalogisiert ist. Das ist ein Riesenskandal. Der hat den Ruf des Museums nachhaltig beschädigt. Und schließlich muss auch das British Museum generell überholt werden, architektonisch und konzeptionell. Das wurde bisher versäumt, obwohl der bisherige deutsche Direktor Hartwig Fischer, als er antrat, gesagt hat, er wolle einen Masterplan dafür entwickeln. Er hat das liegen lassen. Nicholas Cullinan soll es nun nachholen.
Der Bestand des Museums, 8 Millionen Objekte, Sie haben es gesagt, Frau Heuer. Wir sollten die Bedeutung dieses Museums auch noch mal einordnen. Was macht denn diese traditionsreiche Institution so weltweit einzigartig?
Also das British Museum ist zunächst mal das älteste öffentliche Museum der Welt. Es wurde 1759 eröffnet. Es ist bis heute eines der berühmtesten Museen überhaupt. Es ist beim Publikum äußerst beliebt. Jährlich kommen 6 Millionen Besucher dorthin. Sie besichtigen ägyptische Mumien etwa oder den Stein von Rosetta, also ganz berühmte Ausstellungsstücke. Auch die Sonderausstellungen im British Museum sind regelmäßig Publikumsmagneten. Dann ist es eines der größten und bedeutendsten kulturgeschichtlichen Museen der Welt. Die gezeigten Objekte dokumentieren die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit, wirklich von ihren Anfängen bis zum heutigen Tag. Nicht umsonst hat ein früherer Direktor, Neil MacGregor, in seiner Zeit am British Museum dieses berühmte Buch geschrieben, Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten. MacGregor erzählt daran die Weltgeschichte anhand von Ausstellungsstücken des Museums. wo er eben Direktor war. Alle Epochen und alle Erdteile sind dabei vertreten. Und so etwas funktioniert an anderen Orten einfach nicht. Also das British Museum mag umstritten sein und erneuerungsbedürftig, aber es ist in seiner Art eben auch einzigartig.
Im Sommer wird er der neue Direktor des British Museum, Nicholas Cullinan. Christine Heuer in London hat ihn uns vorgestellt. Dankeschön und guten Abend. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Im bürgerlichen Leben heißt er Matthias Schweiger, in der Literaturszene nennt er sich Ferdinand Schmalz. Und spätestens seit 2017 ist dieser Name ziemlich bekannt, denn damals hat er den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt gewonnen. Zuschauer, die in Worms die Nibelungen-Festspiele besuchen, die kennen ihn seit 2022. Dort hat er nämlich den berühmten Nibelungenstoff neu gedichtet und die mythologische Konstellation der Figuren neu ausgerichtet. Mit Humor, das schon, aber nicht als Parodie. Hildensaga. Ein Königinnendrama. Und dieses Stück war so erfolgreich, dass es auch an großen Häusern gespielt wurde, am Volkstheater in München und an der Wiener Burg. Und heute Abend nun die Premiere am Deutschen Theater in Berlin. André Mumot hat die Aufführung für Fazit besucht. Nach der langen Nibelungen-Aufführung ist er zu mir ins Studio gekommen. Hallo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ausgangspunkt des Stückes ist der gallige Konkurrenzkampf zwischen Brünhilde, der Königin von Island, und Kriemhild, der Schwester des Burgunderkönigs Gunther. Wir hören mal kurz, wie die beiden Frauen sich gleich zu Beginn des Stückes angiften.
Mir gilt der Vortritt. Ich stelle mich mit der Gefolgschaft nicht auf eine Stufe.
Welche Gefolgschaft?
An einen Leibeigenen hat man dich, Kriemhild, Königskind, vermählt. An einem solchen Bild von einem Dienstmann hat unser eins gefallen nur für eine Nacht. Mehr nicht, doch für die Heirat, Kriemhild.
Oh, und das aus deinem Hurenmund?
An der Sprache erkennt man es, das niedere Gesinde.
Um Dreck und Abschaum zu beschreiben, braucht es der sauberen Worte nicht.
Da wird schon verbal mit dem Florett gefochten. Wie entwickelt denn Ferdinand Schmalz die Beziehung dieser beiden Frauen, Herr Mumot?
Ja, er setzt sie ab von dem, was wir für gewöhnlich kennen. Sie sind ja eigentlich beide Opfer der Männer, insbesondere von Siegfried und Gunther. Und es ist in diesem Stück von Ferdinand Schmalz bewusst umgeschrieben worden, insofern, als dass diese beiden Frauen sich miteinander verbünden, dass sie entdecken, sie sind eigentlich beide im Nachteil gegenüber dieser Männergesellschaft, und den einzigen Vorteil, den sie sich erarbeiten können, schaffen sie eben nur, wenn sie sich verbünden und wenn sie gemeinsam in den Kampf ziehen gegen diese Männer. Und das tun sie und rächen sich auch auf blutige Weise.
Also ein feministisch-solidarisches Bündnis.
Absolut. Und das liegt eigentlich auch nahe. Das ist auch ein sehr überzeugender Teil dieses Stückes, wie ich finde, weil es eigentlich nicht verständlich ist, dass die beiden nun auch noch aufeinander losgehen, nachdem die Männer ihnen so übel mitgespielt haben. Das liegt in gewisser Weise auf der Hand, und Ferdinand Schmalz nutzt es wirklich sehr effektvoll in diesem Stück. Allerdings finde ich, man hat das auch schon in dem kleinen Einspieler von eben sehr deutlich gehört, es ist ein reiner Klassizismus, den er da verfasst hat, und das finde ich insofern zumindest sehr aufschlussreich, weil das Stück so erfolgreich ist. Also er tut ein bisschen so, als könnte dieses Stück schon 200 Jahre alt sein, und das kommt beim Publikum sehr gut an.
Ein überzeugender Teil des Stückes, haben Sie gesagt, Herr Mumot, das meint auch, es gibt einen Teil des Stückes, der nicht so ganz überzeugt.
Insgesamt ist das Stück gut, finde ich. Es ist zu Recht erfolgreich, es ist geistreich, es ist auch intelligent in der Art und Weise, wie es sich eben auf den Stoff konzentriert und so ganz leichte Modernisierungen da einbaut. Es geht auch irgendwie um unsere Zeit, die einer Götterdämmerung ausgesetzt ist, der Götterdämmerung des Patriarchats, die Umwelt geht kaputt. Das spielt da alles mit hinein, und auch das Aufkommen von neuen faschistischen Bewegungen. Das wird da alles mit einbezogen, und das macht er auch dadurch ganz geschickt, dass er die Nornen, die Schicksalsgöttinnen mit einbezieht, auch in das Bühnengeschehen. Das hat Richard Wagner in der Götterdämmerung auch schon gemacht. Und die werden an diesem Abend von einer Person gespielt, nämlich vom großen Ulrich Matthes in einem roten Samtkleid. Der gibt dem ganzen Abend sehr viel Autorität und sehr viel Würde. Das heißt, das Stück funktioniert schon ganz gut. Ich habe ein kleines bisschen Probleme damit, dass es eben so wahnsinnig kompliziert diese alte Sprache für sich neu formuliert, statt da ein paar etwas modernere sprachliche Methoden auch anzuwenden.
Markus Bode hat inszeniert, und jetzt sollten Sie einfach mal ein bisschen beschreiben, was Sie da gesehen haben.
Markus Bode inszeniert inszeniert den Abend konzentriert auf einem schönen, klaren Bühnenbild von Katrin Frosch. Das ist eigentlich so eine Zeitscheibe, ein Zeitrad, auf dem die Figuren sich bewegen. Das ist relativ neutral, aber wird vor allen Dingen großartig auch illustriert von den Kostümen von Justina Klimczyk, die da wirklich einen absoluten Hingucker auf die Bühne stellt. Siegfried, der Held, ist nur im T-Shirt unterwegs, aber der ganze Hof von Burgund in so knallbunten Federmänteln und die beiden Königinnen, die Konkurrentinnen am Anfang, stecken in Brautkleidern ihrer Rolle entsprechend und von denen sie sich dann am Ende befreien. Es ist ein Abend, der vor allen Dingen erstmal den Humor betont und da ist sozusagen seine größte Stärke auch und seine größte Schwäche zu finden, weil gerade diese Männer erstmal als wunderbare Witzfiguren auftreten. So. Die sind wahnsinnig stofflich und eigentlich auch sehr sympathisch dargestellt. Der Siegfried von Jannik Maudrich fällt besonders auf. Der ist unglaublich lustig, wenn er so seine Muskeln spielen lässt. Und eigentlich ist das so ein liebenswürdiger Idiot. Das Problem ist, dass es dann sehr ernst wird. Es kommt zur Vergewaltigung. Das ist der Kipppunkt des Stückes. Brünhild von Svenja Liesau gespielt, wird vergewaltigt von Siegfried und Gunther. Und dann wird es sehr ernst. Und die Fallhöhe, die es dafür braucht, ist durch diesen leichten, heiteren, auch sehr befreienden Ton der Inszenierung eigentlich nicht zu finden. Deshalb ist gerade nach der Pause das Stück auch nicht mehr so stark in dieser Inszenierung wie am Anfang.
Also das ist der Einwand, den Sie haben gegen das Stück und gegen die Inszenierung wahrscheinlich auch?
Im Stück ist es nicht so angelegt unbedingt. Das ist da wirklich aus einem Guss. Da kann man nicht groß Einwände formulieren gegen den Autor. Aber ich würde sagen, dass die Inszenierung es sich da ein bisschen schwer macht tatsächlich, weil sie so viel Leichtigkeit in den ersten Teil setzt. Und die ist wunderbar anzusehen. Ich möchte noch mal erwähnen, Jannik Maudrichs Szenen mit Kriemhild, gespielt von Juliska Eichel, sind wirklich fantastisch. Das ist hinreißend anzusehen. Die haben eine großartige Lebendigkeit auch miteinander. Aber im zweiten Teil, wenn es dann ganz ernst wird und auch alle umgebracht werden, wirkt es wie eine etwas kraftlose und auch belanglose Angelegenheit.
Hildensaga, ein Königinnendrama von Ferdinand Schmalz am Deutschen Theater in Berlin, inszeniert von Markus Bothe, André Mumot. Dankeschön.
Sehr gern.
Jeder Museumsbesucher kann, solange er will, ein Bild betrachten. Er kann nur einen Blick drauf werfen und nach 5 Sekunden weitergehen. Er kann auch genauer hinschauen, 50 Sekunden oder auch 5 Minuten verweilen. In der Berliner Gemäldegalerie gibt es jetzt aber die Idee, die Kunstbetrachtung mit einer ganz bestimmten Länge zu verbinden, zeitlichen Länge, mit der Länge nämlich eines Musikstücks. Passend zu Karfreitag und Ostern hat das Museum mit dem Rias Kammerchor eine Audiotour entwickelt. Zu 12 Passionsbildern von Malern aus dem 14. bis 16. Jahrhundert erklingt geistliche Musik. So wird die Betrachtung vielleicht zur Kontemplation oder sogar zur Meditation. Klingende Bilder heißt dieser musikalische Rundgang durch die Passionsgeschichte. Claudia Wheeler hat sich sehend und hörend durch diese Ausstellung bewegt.
Mit Johann Sebastian Bachs Choral »Wer hat dich so geschlagen?« schauen wir auf die Kreuztragung des Malers Hans Mulcher. Entstanden ist das Bild 1437. Es zeigt, wie Christus, umringt von hämisch grinsenden Soldaten und Schaulustigen, sein Kreuz nach Golgatha trägt und unter der Last fast zusammenbricht.
Sie können das sehen, den geschundenen Jesus, der unter dem Kreuz leidet. Sie sehen hier kleine Kinder, die mit fiesen Fratzen Steine auf ihn werfen. Und die Dornenkrone verursacht Blutungen am Kopf, die ihm durchs Gesicht laufen. Also er ist ein geschundener Mensch.
Bernhard Hess ist Direktor des Rias Kammerchor, der gemeinsam mit der Berliner Gemäldegalerie den musikalischen Rundgang entwickelt hat.
Und dazu dieser Choral von Johann Sebastian Bach mit seinen harten Dissonanzen ist einfach eine tolle Ergänzung, die, wenn man das hört und vor diesem Bild steht, dieses Bild richtig lebendig macht.
Die Idee, Musik und Kunst zusammenzubringen, hatte Johanna Bastian, beim Rias Kammerchor zuständig für die Vermittlungsarbeit.
Als Geigenstudentin saß ich mal vor Böcklins Toteninsel mit Rachmaninows Toteninsel und war so beeindruckt, was da mit diesem Bild passiert. Das Bild bewegte sich plötzlich. Also man sah den Himmel verziehen und man konnte das Ruder plötzlich ins Wasser eintauchen hören. Und das Bild hat einfach, je nachdem, wie die Musik gerade war, sich verändert. Im Licht, auf welches Detail ich plötzlich geachtet habe. Und dann hat mich diese Kombination nicht mehr losgelassen.
In diesem Projekt geht es mehr als nur darum, ein Gemälde musikalisch zu begleiten. Zu jedem der 12 Passionsbilder wurde ein passendes Musikstück ausgewählt. Wie klingt Schmerz? Wie klingt Verrat? Wie Hoffnung und Erlösung? Solche Fragen standen bei der Musikauswahl im Vordergrund, sagt Bernhard Hess.
Es geht dazu, dem Bild noch eine zusätzliche Komponente zu verleihen und eine zusätzliche Dimension zu eröffnen. Das heißt nicht, dass die ganze Musik, die zu hören ist, auch aus der Zeit stammt, aus der die Gemälde stammen, sondern es geht vor allem über den Text. Der Text korrespondiert mit dem Bild, er unterstreicht das, was man sehen kann. Und im besten Falle wird man durch die Musik in dieses Bild reingesogen, um das eben mit einem ganz zusätzlichen emotionalen Erlebnis noch zu bereichern.
Besonders eindrücklich funktioniert das bei der Kreuzigung des niederländischen Malers Jan van Eyck, entstanden Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Musik dazu kommt von Pablo Pau Casals, ein Komponist aus dem 20. Jahrhundert.
Die Kreuzigung von Van Eyck, die ja ganz stark diesen immensen Schmerz der Figuren transportiert, also von Maria und Johannes, die wirklich schmerzverzerrte Gesichter haben. Und da haben wir ein Stück von Pau Casals, das auch diese ganz starke Trauer so bewegend vermittelt in der Musik.
Dagmar Hirschfelder, Direktorin der Berliner Gemäldegalerie.
Wenn man dieses Bild mit dieser Musik anschaut, dann wird man wirklich so in diese Trauer so ganz stark reingezogen. Und diese Dissonanzen, die er auch einsetzt, lösen sich dann auch in der Harmonie auf, die eben auf die Erlösung dann wieder verweist.
Man kann über den Audioguide aber nicht nur die Musik hören. Man bekommt viele zusätzliche Informationen zum Bild und zum ausgewählten Musikstück, bekommt erzählt, wo die Parallelen liegen zwischen Musik und Malerei. Die 12 Passionsbilder wurden nicht für eine eigene Ausstellung zusammengestellt. Sie hängen in der Gemäldegalerie da, wo sie immer hängen, in verschiedenen Räumen, zwischen anderen Bildern, die nicht in den musikalischen Rundgang integriert sind.
Es war uns ganz wichtig, dass also die BesucherInnen auch links und rechts schauen können, was sonst noch in dem Raum hängt. Also es gibt ja auch Werke daneben oder in den gleichen Räumen, die ähnliche Themen auch behandeln. Und ja, mir ging es ganz stark darum, dass man wirklich durch die Galerie läuft und quasi so einen Passionsweg nachvollzieht, auch im Raum.
Und so bekommt man bei diesem musikalischen Rundgang durch die Gemäldegalerie mal einen ganz anderen Zugang auf die Kunst, aber auch auf die Chormusik. Es geht mehr um einen emotionalen und assoziativen Zugriff, weniger um Musik oder kunsthistorische Analysen. Das macht dieses ganze Projekt unglaublich sympathisch und bestimmt für ein breites Publikum attraktiv.
Gemälde und Musik, dieser musikalische Rundgang in der Berliner Galerie ist der zu erleben oder auch am Bildschirm zu Hause anzuschauen auf der Webseite www.klingendebilder.de. Eine Kooperation des Museums mit dem Rias Kammer Chor und Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau.
Einfacher, einprägsamer, selbstbezogener. Songtexte haben sich in den vergangenen 40 Jahren einer Studie zufolge drastisch verändert. Wie ein europäisches Forscherteam nach der Analyse von mehr als 12.000 englischsprachigen Liedern verschiedener Musikrichtungen feststellte, haben die Texte vor allem an Komplexität verloren. Zudem wichen freudige Texte zunehmend Zeilen über Wut und Traurigkeit. Auch die Worte Ich und Mein kommen den Studienergebnissen zufolge häufiger zum Einsatz. Ein Ausdruck einer zunehmenden Selbstbezogenheit der Künstlerinnen und Künstler. Die Studie wurde heute in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht. Ein Buch, das in menschliche Haut eingebunden war, befand sich in der Bibliothek der Harvard-Universität. Jetzt hat die Hochschule den Einband entfernen lassen. Darüber berichtet die Zeitung The Guardian. Das Buch mit dem Titel »Des Destinées de l'âme«, auf Deutsch »Schicksale der Seele«, befindet sich seit den 1930er Jahren in der Bibliothek. 2014 stellten Wissenschaftler fest, dass der Einband tatsächlich aus menschlicher Haut bestand. Das Buch war Ende des 19. Jahrhunderts von dem französischen Schriftsteller Arsène Houssay verfasst worden. Er soll es einem befreundeten Arzt gegeben haben, der das Buch dann mit der Haut einer verstorbenen Patientin eingebunden haben soll. Die Harvard-Universität gab bekannt, dass sie den Einband aufgrund der ethisch fragwürdigen Herkunft entfernt hat. Die Bibliothek führe außerdem Recherchen zu der anonymen Patientin durch, hieß es weiter. In Italien ist ein Künstler, dem Gotteslästerung vorgeworfen wird, Opfer einer Messerattacke geworden. Ein maskierter Mann beschädigte mit dem Messer zunächst ein Gemälde in einer Kirche im norditalienischen Carpi. Als dessen Maler Andrea Saltini dazwischen gehen wollte, verletzte ihn der Mann am Hals und flüchtete. Saltini wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Kunstausstellung in der Kirche gibt es derzeit Streit. Die Schau des Diözesanmuseums zeigt mehrere Bilder von Saltini. Unter anderem ist auf einem Gemälde der nackte Körper Jesu nach der Kreuzigung zu sehen. Sein Intimbereich wird vom Kopf eines anderen Mannes bedeckt. Das katholische Bistum Carpi hatte den Vorwurf der Gotteslästerung zurückgewiesen. Das Haus Auerbach in Jena gilt als besonderes Zeugnis des Weimarer Bauhauses. Die Architekten Walter Gropius und Adolf Meyer setzten hier erstmals die von ihnen entwickelten Grundsätze vom Baukasten im Großen in einem Privathaus um. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, erhält das Haus Auerbach noch in diesem Jahr Fördergelder der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Und zwar zur Sanierung von Dach- und Eingangsterrasse sowie Fenstern. Das Wohnhaus wurde 1924 im Auftrag des Jenaer Physikprofessors Felix Auerbach und seiner Frau Anna errichtet. Das jüdische Ehepaar lebte nur 9 Jahre darin. Nach Hitlers Machtergreifung wählte das Paar 1933 den Freitod.
Der Garten ist die kleinste Parzelle der Welt und darauf ist er die Totalität der Welt.
Letztlich besteht dieses künstlerische Projekt vor allem darin, Sinn zu schaffen.
Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist eine der Grundlagen jeder Kultur.
Künstlergärten im Klimawandel.
Der Frühling ist da, die Osterzeit. Da gibt es viele Möglichkeiten, die Natur zu erkunden, zu schauen, was da sprießt und sprost und blüht. Zeit, auch einen Osterspaziergang natürlich zu planen. Für uns hier in Fazit sind diese Tage ein schöner Anlass, uns mit der Gartenkultur zu beschäftigen und konkret mit Künstlergärten. Künstlergärten im Klimawandel, das ist das Thema dieser Reihe. Und Hans von Trotha, er hat sich schon seit seiner Promotion mit der Gartenkunst beschäftigt. Er hat Bücher dazu veröffentlicht und Ausstellungen konzipiert. Und er bietet auch Gartenreisen nach England an. Er ist zu mir ins Studio gekommen und wird uns nun die Ideen dieser Gärten, dieser Künstlergärten erläutern. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen über den Wandel sprechen. Herr von Trotha, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Jeder, der einen Garten anlegt, der plant, der hat bestimmte Vorstellungen. Das hängt von der Lage und der Größe des Gartens ab, selbstverständlich auch vom Geld, das man zur Verfügung hat. Haben denn Künstler besonders kunstvoll Gärten angelegt? Kann man das so allgemein sagen? Oder war das eigentlich immer schon eine Kunst, einen Garten zu planen?
Was mich daran besonders interessiert als Historiker, der ich bin, ist es wie in der Literatur oder in anderen Künsten auch. Jeder Künstler schafft ein individuelles Werk und im Rückblick stellt man fest, dass er den Ausdruck seiner Zeit geschaffen hat. Und diese Spannung zwischen individuellem Kunstwerk und Zeitdiagnostik, den finde ich eben spannend. Und da gibt es einen Bruch, der sich in 2 Stufen ereignet. Die erste ist Anfang des 18. Jahrhunderts. Als die Gärten von formalen, geometrischen, tendenziell symmetrischen, repräsentativen Gartenformen zum sogenannten Landschaftsgarten sich verwandeln, der die Natur nachahmt, keine Gerade, keine Symmetrie, all das nicht mehr. Und diese Idee war die Idee von Künstlern, war die Idee von Schriftstellern. Die ersten Landschaftsgärten wurden beschrieben, bevor sie gebaut wurden. Und die Bauherren haben dann diese Gedichte und diese Beschreibungen genommen und realisiert. Und der zweite Schritt zum Künstlergarten meiner Meinung nach ist dann der Schritt ins 20. Jahrhundert, denn die Gartenkunst als die große repräsentative Kunst, die das Verhältnis einer Zeit zur Natur zum Ausdruck bringt, so verstehe ich den Garten als Medium, die endet Ende des 19. Jahrhunderts. Und im 20. Jahrhundert findet eine Aufsplitterung ins Private, in individuelle Gärten statt. Und das wird die große Stunde der Künstlergärten.
Das wollte ich gerade sagen. Dann kommen die Künstler ins Spiel, die also individueller, kleiner planen und aber auch sehr viel individueller ja dann die Ergebnisse erleben.
Und ihre eigene Kunst umsetzen und die oft unbewusst sehr viele Sprachelemente, sehr viel Material aus der Gartengeschichte wiederbeleben und verwenden, aber die meistens ihre eigene Kunst im Blick haben, während sie die Natur gestalten. Das ist ungemein spannend und ist vor allem ein Phänomen des 20. Jahrhunderts.
Selbstverständlich haben Schriftsteller sich immer schon auch mit Gärten, mit der Natur befasst, haben auch darüber Gedanken formuliert. Gibt es denn Schriftsteller schon auch in früheren Zeiten, die dann wirklich vom Schriftsteller zum Gärtner geworden sind?
Also die Gartenkunst im 18. Jahrhundert in England, der sogenannte Landschaftsgarten, ist die Grundform der Dilettanten, weil es gab den Landschaftsgärtner nicht. Das waren Gärten, die haben versucht, Geschichten zu erzählen. Und deswegen waren es Schriftsteller. Und die mussten ein bisschen bauen, ein bisschen von Malerei was verstehen, ein bisschen gereist sein und mussten eine Geschichte erzählen wollen. Und das waren hauptsächlich erstmal Schriftsteller.
Sie haben gesagt Dilettanten, das ist jetzt ein bisschen negativ besetzt, aber das war damals natürlich ein positiver Begriff. Delektiert daran, man hat sich erfreut.
Genau, und man hat was Neues gemacht. Also alles, was neu ist, alles, was es nicht gibt, da bist du natürlich erstmal Dilettant, weil es ja noch gar keine Regel dafür gibt. Und die eigentlichen Profis für den Landschaftsgarten waren die Dilettanten, die eben von allem ein bisschen was hatten. Und das kam aus der Literatur. Also der allererste, der so neue Formen ausprobiert hat in seinem Garten, war Alexander Pope, der große Dichter der Aufklärung. Und dann, mein Lieblingsbeispiel eigentlich dafür ist ein Dichter, den man heute eigentlich nicht mehr kennt, William Shenstone heißt, der hat so Naturgedichte geschrieben und dann hat er seine Gedichte umgesetzt in einen Garten. Und den Plan dieses Gartens, The Leasers, hat er auch in seine gesammelten Werke einbinden lassen, weil es für ihn eines seiner Gedichte war.
Das Ganze im 18. Jahrhundert.
Das Ganze in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Ich glaube, das ist die eigentliche Patenschaft, die eigentliche Quelle für die Künstlergärten des 20. Jahrhunderts, auch wenn die meisten, die diese Gärten angelegt haben, das nicht wissen.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt zwei Brüche, die haben Sie auch schon skizziert. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum es diesen Bruch im, ja, diesen zweiten Bruch gab im 20. Jahrhundert?
Wenn man den Garten als das Medium ansieht, das eine philosophische Lage spiegelt, das kann man für die ganzen Jahrhunderte ab dem Jahr 900 eigentlich zeigen durch die europäische Geschichte, in der Renaissance, im Barock, in der Aufklärung und dann auch nochmal in der Romantik. Die philosophische Lage als, also sozusagen das Ziel, die Welt mit einem Gedanken, einem System zu erklären, das endet. Das endet mit Hegel. Und in dieser Zeit endet die Gartenkunst als die große Kunst, die das Verhältnis einer Zeit zur Natur spiegelt. Und dann zersplittert die Philosophie, aber es zersplittert auch die Gartenkunst. Und was dann vor allem kommt, ist, das 20. Jahrhundert ist meiner Interpretation nach ein Jahrhundert, das sein Verhältnis zur Natur völlig verliert. Nach dem Ersten Weltkrieg und bis zum Mauerfall, würde ich sagen. Das ist die Zeit der Betonierung, das ist die Zeit, in der die Natur keine große Rolle spielt.
Das Auto im Mittelpunkt.
Die autogerechte Stadt. Und das ist die Zeit, in der die Gartenkunst brach liegt, die an den Universitäten nicht mehr gelehrt wird, in der es viele tolle einzelne Gärten gibt, unter anderem auch ganz tolle Künstlergärten. Aber nicht die großen Anlagen, die den Geist der Zeit zum Ausdruck bringen. Das kommt erst wieder Ende des Jahrhunderts.
Ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, auf das wir natürlich zu sprechen kommen müssen, Herr von Trotha. Der Klimawandel in vielen Gegenden der Welt, muss man ja leider schon von der Klimakatastrophe sprechen, die ist ja da schon Tatsache. Wie stark wird denn das Klima künftig die Gestaltung und auch den Erhalt von Gärten prägen?
Das muss man trennen. Das eine ist erhalten. Viele historische Gärten, die sehr aufwendig wiederhergestellt worden sind. Und ich halte das für eine wichtige Sache, weil wir ganz viel von diesen Gärten lernen können. Das waren die allermodernsten und technisch innovativsten, spektakulärsten Kunstwerke, die da entstanden sind. Und von dem Mut im Umgang mit der Natur, um etwas zum Ausdruck zu bringen, können wir viel lernen. Was wir natürlich mit ganz anderen Inhalten füllen müssen in einer anderen Situation.
Technischen Inhalten auch.
Auch mit technischen. Diese mühsam wiederhergestellten Gärten leiden unglaublich unter dem Klimawandel, weil das natürlich alles Situationen sind, die damit nicht gerechnet haben. Davon werden wir, glaube ich, viele wieder verlieren.
Auch Weltkulturerbe.
Auch Weltkulturerbe. Und um sie nicht zu verlieren, muss man unglaublich viel investieren. Aber wo soll das herkommen? Zum Beispiel in England, einer der Gärten, die ich da immer besuche, das ist ein Wassergarten aus dem 17. Jahrhundert. Und der Wasserspiegel ist jetzt einfach niedriger, als er war, weil das von einem Fluss gespeist wird. Und dann funktioniert das ganze System nicht mehr nach 300 Jahren. Das ist das eine. Das andere ist, die neuen Gärten, die angelegt werden, haben natürlich ein ganz anderes Thema, als es Gärten im 18. oder 19. Oder auch 20. Jahrhundert hatten. Und das ist ungeheuer spannend, weil da eine völlig neue Gartenkultur entsteht. Und weil ich immer ja sage, das gartenlose 20. Jahrhundert, das 21. Jahrhundert ist ganz klar wieder ein Gartenjahrhundert, weil insbesondere eine junge Generation erkannt hat, dass die Gestaltung der Natur ein Spiegel des Umgangs mit der Natur sein kann.
Das, worüber Sie gerade gesprochen haben, werden wir in den nächsten Tagen hier im Fazit ganz konkret an einzelnen Gärten, Künstlergärten erleben können, nachvollziehen können. Künstlergärten im Klimawandel, mehr als nur La pour La. Heute haben wir unsere Fazitreihe eröffnet. Morgen besuchen wir den Garten von Claude Monet in Giverny in Frankreich. Hans von Trotha, Dankeschön. Es kann schon mal vorkommen, dass vermeintlich unpolitische Musik politisch, vielleicht sogar identitätspolitisch aufgeladen wird. Das ist gerade in den USA zu beobachten. Dort wird mehr oder weniger heftig darüber diskutiert, ob die schwarze Pop-Ikone Beyoncé Country-Musik singen darf, singen kann, die Musik, die sich aus der traditionellen Musik der europäischen weißen Einwanderer entwickelt hat. Doch Musik, seit es sie gibt, verändert sich unentwegt. Stile, Instrumente, Besetzung, Variation und Version ohne Ende, das macht ja gerade den Reiz aller neuen Klänge aus. Beyoncé hat also ein komplettes Country-Album eingespielt und nun wird tatsächlich über schwarze Country-Musik diskutiert. Katrin Brandt mit den musikalischen und politischen Einzelheiten.
November 2016, Beyoncé und die Dixie Chicks bei den Country Music Awards. Der Saal tobt. So Daddy Lessons, Bibel, Knarre, Selbstverteidigung, Fiedel, Mundharmonika. Alles drin, was ein Country-Song braucht, sollte man meinen. Aber die Kameras fangen noch mehr ein. Versteinerte Gesichter und verschränkte Arme. Oh ja, sagt Francesca Royster, Autorin eines Buches über schwarze Country-Musik. Man konnte die Kälte spüren.
Es war eine Art Superstar-Version von etwas, was andere Künstler erzählen, nämlich, dass es sich sehr unangenehm und abweisend anfühlen kann, ein schwarzer Künstler in dieser Szene zu sein.
Beyoncé, die schwarze Popkönigin, war mit Daddy Lessons in eine Sphäre eingedrungen, in der sie, wie einige meinten, nichts zu suchen hat. Der Song sei nicht Country genug. Sie sei nicht Country genug. Sätze, die auch der Rapper Lil Nas X hörte, als er vor 5 Jahren mit Old Town Road die Szene verstörte. Lil Nas X holte sich Country-Star Billy Ray Cyrus an seine Seite, aber es nützte nichts. Billboard nahm den Song aus den Country-Charts heraus. Er passe nicht dahin.
Es gibt viele Beispiele von weißen Künstlern, die Hip-Hop und Country zusammenbringen. Aber bei schwarzen Künstlern geht man irgendwie davon aus, dass sie von außen kommen und nicht von innen,
sagt Francesca Royster. Dabei hat Country-Musik eindeutig schwarze Wurzeln. Das Banjo wurde von versklavten Afrikanern nach Amerika gebracht und ohne den Einfluss der Gospel-Musik ist Country nicht denkbar. Und doch verfestigte sich das Bild einer nostalgischen Musik, die den ländlichen Süden der USA verklärte. Schwarze Sänger, vor allem Sängerinnen, hatten es da schwer. Living and working in the city, I thought I was a big girl. Linda Martell schaffte es in den 1970er Jahren mit ihrem Album Color Me Country in die Charts. Heute ist Mickey Guyton eine bekannte Stimme. Und sie freut sich über den Wirbel um Beyoncés Country-Album.
Man sieht, wie viele Leute Beyoncé in der Country-Musik begrüßen. Aber es ist ja für sie nichts Neues, sie war immer da. Aber es ist wirklich aufregend. Und viele verschiedene Augen werden sich jetzt auf das Genre richten.
Die Kritik von damals hat Beyoncé offenbar motiviert. Wegen dieser Erfahrungen sei sie tiefer in die Geschichte der Country-Musik eingetaucht, schrieb sie vor einigen Tagen auf Instagram. This ain't Texas. Ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. zwei Stücke aus dem neuen Album Cowboy Carter hat sie bereits auf den Markt geworfen. Texas Hold'em schoss auf Platz 1 der Hot Country Charts. Das hatte noch nie eine schwarze Künstlerin geschafft. Doch ein Country-Sender in Oklahoma mochte den Titel nicht spielen. Sie sei ja keine Country-Sängerin. Und sie selbst sagt es ja auch, das sei kein Country-Album, sondern ein Beyoncé-Album. Mit Überraschungen. Könnte es etwa eine Coverversion von Jolene geben? Dolly Parton höchst selbst hat das Gerücht gestreut. Eins ist sicher, es wird viele starke Meinungen geben.
Beyoncé und die US-amerikanische Diskussion über ihre schwarze Country-Musik. Und jetzt wollen wir sie hören, die Sängerin mit 16 Carriages. Wer in den vergangenen Jahren als Tourist in New York war, der hat bestimmt einen Spaziergang gemacht auf der High Line. Das ist eine mehr als 2 Kilometer lange ungenutzte Güterzugtrasse, die in mehr als 7 Metern Höhe durch den Westen von Manhattan führt. Aus der alten Bahnstrecke ist inzwischen ein sehr reizvoller Park geworden. Das ist selbstverständlich das spektakuläre Ergebnis einer Umgestaltung alter Gleisanlagen. Auch in Deutschland gibt es Ideen und Projekte, was man aus solchen, im wahrsten Sinne des Wortes, ausrangierten Orten machen kann. Das Online-Magazin für Architektur Baunetz hat eine Ausgabe seiner Baunetzwoche genau diesem Thema gewidmet und mehrere spannende Projekte entdeckt. Mobiles Land, alte Schienen und neue Technologien. Und darüber möchte ich nun mit dem Baunetz-Redakteur Maximilian Hinz sprechen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben sich vor allem Strecken im ländlichen Raum angeschaut. Warum das?
Naja, mit der Mobilität auf dem Land und Strecken auf dem Land verbinden sich so 2 Themen, die wir in der Redaktion aus Sicht von Architektur und Baukultur so langfristig betrachten. Es ist einmal Mobilität, was ganz wichtig ist für klimagerechte und auch eine gleichberechtigte Planung. Und eben das ländliche Leben, das ja schon seit einiger Zeit wieder neu betrachtet wird und nicht zuletzt seit Corona.
Neu betrachtet und neu bewertet auch.
Genau.
Ja. Also eine Aufwertung, könnte man sagen.
Auf jeden Fall. Also wir betrachten und sehen schon, dass das Land und Orte auf dem Land auch für Menschen wieder attraktiver werden, die vorher, also vielleicht 1-2 Jahre noch vor Corona, gesagt hätten, sie wären eher Stadtmenschen und würden das Stadtleben bevorzugen. Und auch für die wird das Leben jetzt auf dem Land eigentlich wieder attraktiver.
Corona ist bestimmt ein Stichwort, Sie haben es genannt. Ein anderes Stichwort wäre natürlich auch der Klimawandel, die Klimakatastrophe, die auf uns zukommen wird. Vielleicht, wahrscheinlich, wissen wir nicht. 30% aller Strecken der Bahn wurden seit den 50er Jahren stillgelegt. Ich glaube, das sind von 54.000 Kilometern, habe ich in Ihrer Zeitschrift gelesen, auf inzwischen 38.000 Kilometer, 16.000 Kilometer weniger Gleise. Waren das vor allem auch Strecken ja jenseits von Ballungsräumen, also auch im ländlichen Raum?
Genau, das sind ganz oft Strecken gewesen, die auch solche sogenannten Stichstrecken sind, also die von dem Hauptnetz quasi nochmal ein Abzweig in einen ländlichen Raum, in kleinere Orte gefahren sind. Und die wurden über lange Jahre hinweg dann reihenweise stillgelegt, weil man sich auf das große Netz und auf die langen Verbindungen, nicht auf die lokalen kleinen Nahverkehrverbindungen konzentriert hat bei der Bahn, sondern doch eher auf das große weite Netz.
Stillgelegt auch deswegen, weil natürlich die Autos den Transport übernommen haben.
Genau, das Auto hat seinen Siegeszug ja lange angetreten und immer mehr Menschen sind schon so aufs Auto umgestiegen und dann entwickelte sich so eine Art Kreislauf. Immer mehr Menschen sind aufs Auto umgestiegen, die Bahn hat nicht so wirklich dagegen gewirkt.
Schlechtes Angebot, immer schlechter.
Und noch weniger Menschen sind dann in die Bahn gestiegen, weil eben die Verbindung nicht mehr
gut waren. Ja, jetzt scheint ja die Bahn auch über eine Reaktivierung dieser Gleise nachzudenken, einiger dieser Gleise. Geht es denn darum, jetzt da wieder Züge zum Laufen zu bringen oder gibt es da auch andere Konzepte?
Genau, also es gibt auch andere Konzepte, aber das, was wir uns auch jetzt angeschaut haben, sind diese Initiativen, die, und das hat auch die Deutsche Bahn ja in Teilen vor, die Strecken wieder ans Netz zu bringen und mit Zügen und im ganz normalen, regulären ÖPNV zu befahren. Das ist das langfristige Ziel zumindest.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Herr Hinz, warum beschäftigt sich ein Architekturmagazin mit genau diesen Fragen, mit Gleisen, mit Schwellen, mit Schotter?
Genau, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass sich da diese 2 Themen damit verbinden, die wir aus Sicht der Baukultur wichtig finden, eben Mobilität für eine klimagerechte Verkehrswende und eben das Leben auf dem Land. Und wir haben uns das angeschaut und haben sozusagen 2 Dinge gefunden. Auf der einen Seite ganz, ganz viel. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Initiativen, die sich um diese Bahnstrecken kümmern. Bürgerinitiativen und auf der anderen Seite auch irgendwie ganz wenig, was uns ein bisschen ernüchtert hat, nämlich es sind sehr wenige ArchitektInnen oder GestalterInnen eigentlich damit wirklich offensiv befasst. Und wir denken aber, dass dieses Thema eigentlich zusammengehört. Dass, weil die Verbindung und die Mobilität auf dem Land natürlich auch das Leben auf dem Land und dann im nächsten Schritt wiederum die Gestaltung von Orten, das ist ja unser Thema, positiv beeinflussen kann.
Jetzt wollen wir natürlich mal über ein paar konkrete Themen sprechen. Ein Thema, das ist mir sofort natürlich eingefallen. Es gibt ein paar Strecken in Deutschland, auf denen kann man auf einer Draisine entlang radeln. Gibt es denn auch, ja, wie soll ich sagen, gibt es auch Bewegungskonzepte jenseits der Muskelkraft?
Es gibt auch Konzepte, die anders funktionieren. Genau, wir haben mit einer Initiative gesprochen in Ostwestfalen-Lippe, die dort eine Art selbstfahrende Kabine, eine autonome Kabine entwickelt haben. Also sie nennen das Monocab. Und diese Kabine ist eben für so eine stillgelegte Strecke gedacht und soll autonom, ohne einen Zugführer oder ähnliches und ohne eigene Muskelkraft, quasi wie so ein ewiger Paternoster, aber in der horizontalen, diese Schiene befahren können und eben auf einem Gleis, nicht auf beiden, sondern auf einer Schiene, nicht auf beiden Schienen. Ein Gleis besteht ja immer auf zwei Schienen und die fahren dann so aneinander vorbei.
Also das kann gelingen, eine Box, die auf einer Schiene nur fährt, ohne zu fallen.
Das Projekt ist momentan noch in der Entwicklung, also es ist noch nicht fertig und noch nicht ausgereift. Das braucht dann noch einige Schritte, dauert auch noch ein paar Jahre. Aber sie haben schon einen ersten Versuch mit so Art Dummies quasi gefahren. Die Technik heißt Kreisestabilisation, die gibt es schon ziemlich lange, aber nicht in der autonomen Art und Weise. Und so können die mit dieser Kreiselstabilisation aneinander vorbeifahren, das funktioniert.
Und dann gibt es auch noch andere Konzepte, also mit alternativen Energien dann auch Eisenbahn wieder in Schwung zu bringen.
Genau, E-Mobilität gibt es, Wasserstoffzüge sind ja auch hier und da in der Überlegung. Genau, diese Konzepte gibt es auch, ja.
Noch ein Thema, wenn man Strecken stilllegt, das ergibt sich fast von alleine, gibt es natürlich auch Bahnhöfe, die leer stehen. Gibt es da auch irgendwelche Ansätze jenseits vom Verkauf an Privatpersonen?
Ja, wir haben da mit einem Projekt oder einer Initiative in Thüringen auch gesprochen. Da ist die Deutsche Bahn sogar noch involviert, weil sie die Strecke betreibt. Der Bahnhof wurde in dem Fall aber tatsächlich verkauft, nicht an Private, sondern an die Kommune. Und die hat sich darum gekümmert, da hat sich eine Genossenschaft im Ort gegründet, die diesen Bahnhof wieder auf Vordermann bringen wollte, weil die Züge fuhren zwar noch, aber der Bahnhof war ziemlich trostlos und ungenutzt. Und die hat es geschafft, dann auch in Verbindung mit der Internationalen Bauausstellung Thüringen, mit der IBA, diesen Bahnhof wieder aufzuwerten, neue Gestaltungen zu sanieren und auch eine neue Nutzung reinzubringen. Mhm. Haben jetzt da eine Art lokalen Konsum, hätte man früher gesagt, glaube ich.
Da also
Einzelhandel mit und auch mit angeschlossenem Café und Bistro wieder reingebracht.
Genau. Gab es denn, Herr Hinz, ein Projekt, von dem Sie gesagt haben, das finde ich jetzt total überraschend und vielleicht auch total gut?
Naja, also die zwei, drei Projekte, die ich jetzt schon angesprochen habe, sind auch im Prinzip nicht das Einzige, was wir gefunden haben, aber schon so stellvertretend für das, was man findet. Also zum einen diese autonomen Fahrzeuge, zum anderen so lokale Initiativen, die sich mit Draisinen oder so versuchen, auch über touristischen Verkehr es wieder zu aktivieren. Und solche Projekte, die sich mit dem Bahnhof beschäftigen. Wo ich gehofft hatte, auch was zu finden, was nicht so einfach war, waren vielleicht auch übergreifende Initiativen, die sich nicht um einen Bahnhof kümmern, sondern vielleicht auch im Netz agieren. Die IBA Basel hatte das mal probiert vor einigen Jahren im Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Frankreich. Hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Also es gibt einzelne Anstöße da, aber sozusagen ein Netz, das man sich vorstellt wie ein Bahnnetz in einer Stadt auf dem Land, braucht da auch noch ein bisschen Zeit.
Vielleicht haben Sie es ein bisschen angeschoben jetzt auch mit dieser neuen Ausgabe, Herr Hinz.
Das ist so ein bisschen auch die Hoffnung, ja.
Das Online-Magazin für Architektur Baunetz hat eine Ausgabe seiner Baunetzwoche stillgelegten Bahngleisen gewidmet. Mobiles Land, alte Schienen und neue Technologien, ganz einfach im Internet zu finden. Der Baunetz-Redakteur Maximilian Hinz war das. Herr Hinz, Dankeschön, guten Abend.
Vielen Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Da morgen Karfreitag ist, erscheinen keine Zeitung. Deshalb gibt es heute hier auch keine Kulturpresseschau. Das wiederum bedeutet, wir sind jetzt gleich am Ende unserer Sendung. Ich möchte die Gelegenheit aber nutzen, noch einen kurzen Blick vorauszuwerfen auf unsere morgige Sendung. Da werden wir mit dem Künstler Achim Freier sprechen, der 90 Jahre alt wird. Außerdem besuchen wir, wie schon angekündigt, den Künstlergarten von Claude Monet in Giverny in Frankreich. Das morgen in Fazit mit der Kollegin Britta Bürger. Und das war's heute. Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen guten Abend.